NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
In Deutschland erinnern viele Veranstaltungen heute an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren und an die Opfer. Es gibt Kritik an den Asylplänen der neuen Bundesregierung. Und im Vatikan ist gerade der zweite Durchgang bei der Papstwahl zu Ende gegangen, ohne Ergebnis. Heute, genau vor 80 Jahren, war das Grauen vorbei. Am 8. Mai 1945 hat die deutsche Wehrmacht kapituliert. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende und damit auch die Gewaltherrschaft des Naziregimes. In ganz Deutschland sollen heute verschiedene Veranstaltungen an diesen Tag der Befreiung erinnern. Im Bundestag findet gleich eine Gedenkfeier statt. Auch Bundespräsident Steinmeier ist dabei. Einer seiner Amtsvorgänger, Richard von Weizsäcker, hat in seiner Rede zum 40. Jahrestag mal das hier gesagt.
Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird.
Eine aktuelle Studie hat aber gerade gezeigt, viele junge Menschen wissen kaum, was sich damals abgespielt hat. Allein in Deutschland haben 40% der Befragten im Alter zwischen 18 und 29 Jahren angegeben, dass sie den Ausdruck Holocaust nicht kennen und nicht wissen, dass unter dem Naziregime allein 6 Millionen Juden verfolgt und getötet wurden. In Hamburg wollen die Gedenkstätten deswegen für das Thema sensibilisieren und versuchen, junge Menschen auf eine neue Art zu erreichen, mit einem Videospiel. Der Titel: Erinnern die Kinder vom Bullenhuser Damm. Eine Schulklasse hat es ausprobiert.
Man konnte dabei auch was lernen und man konnte auch sich sozusagen reinversetzen in die Lage von den Kindern.
Ich fand, es war wie eine interaktive Doku, weil man konnte sich bewegen und Sachen anklicken, die dann erklärt wurden.
Aber von vorn. Die Klasse S7 der Brecht-Schule Hamburg besucht an diesem Vormittag die Gedenkstätte Bullenhuser Damm in Rothenburgsort. Vom Schicksal der jüdischen Kinder haben die 12- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler bis dahin noch nie gehört.
Hier in dieser ehemaligen Schule sind am 20. April 1945 20 jüdische Kinder von SS-Leuten ermordet worden.
Gunnar Gerz ist Gedenkstättenpädagoge und erzählt den Schülern, was hier kurz vor Kriegsende passiert ist. Noch vor wenigen Wochen hätte er nur in Anführungszeichen erzählt, wäre dann mit ihnen durch die Ausstellung und Taträume gegangen. Jetzt baut er nach einer kurzen Einführung das Videospiel ein. Ganz wichtig:
Ihr spielt nicht die Geschichte der Kinder, sondern ihr spielt Erinnern.
Das Spiel, das von der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zusammen mit Paint Bucket Games entwickelt worden ist, spielt nicht etwa pietätlos die Ereignisse der Tatnacht durch. Es setzt erst deutlich später an. Gespielt wird aus der Perspektive von 5 Jugendlichen, die in den späten 70er Jahren in die Schule am Bullenhuser Damm gehen. Denn hier lief, bevor der Ort zur Gedenkstätte wurde, jahrzehntelang noch ein normaler Schulbetrieb. Und die Schüler von heute gehen mit ihnen auf Entdeckungsreise. Zum Beispiel mit dem Punker Carsten.
Mein Opa war im Krieg an der Ostfront.
Wir müssen so Erinnerungen finden und dann können wir erst weitergehen, sozusagen ins nächste Level.
Was sind das für Holzstockbetten auf dem Dachboden, die Carsten für den Werkunterricht auseinanderbauen soll?
Ich habe eine Idee.
Warum können die Erwachsenen nicht einfach erzählen, wie es war?
Am Ende des ungefähr 45 Minuten langen Spiels hat die 7. Klasse der Brecht-Stadtteilschule ganz schön viel herausgefunden. Über den detektivischen Ansatz des Spiels werden die Schülerinnen und Schüler richtig in die Geschichte hineingezogen.
Weil ich glaube, wenn man dann im Unterricht sitzt und irgendwie im Buch irgendwas lesen muss, macht das nicht so viel Spaß. Und ich finde, mit diesem Videospiel konnte man viel verstehen.
Im Anschluss gehen sie sehr offen und interessiert durch die Ausstellung und an den Tatort. Auch Gedenkstättenpädagoge Gunnar Gerz ist begeistert.
Wenn ich die Kinder erlebe, wie die damit umgehen und was bei denen ankommt und wie das öffnet für das Thema, dann ist das eine total großartige Sache.
Ein Beitrag von Stefanie Wittgenstein, NDR 2 Hamburg. Wir werden illegale Einreisen bekämpfen, die Grenzen dauerhaft kontrollieren und ausnahmslos alle abweisen, die keine gültigen Papiere haben, auch wenn sie Anspruch auf Schutz und Asyl haben. Das hatte der neue Kanzler Merz vorab im Wahlkampf gesagt und dass er das ab dem ersten Tag im Amt auch so umsetzen will. Gestern war dieser erste Tag im Amt und der neue Innenminister Dobrindt hat auch prompt gesagt, wie das jetzt laufen soll. Nur klang er dabei nicht mehr ganz so hart, wie Merz das vorgegeben hatte. In einer Verweisung an die Bundespolizei hat Dobrindt geschrieben, dass man auch Schutzsuchenden die Einreise verweigern kann. Immerhin, das Ganze hat mächtig Ärger ausgelöst, vor allem bei den Nachbarländern in Europa wie Polen und bei den Sicherheitskräften, die das alles umsetzen sollen. Philipp Eckstein, NDR 2 Berlin, so wie das jetzt klingt, auch beim März. Rudern die beiden also zurück?
Also ich würde nicht von einem Zurückrudern sprechen. Es ist nach wie vor so, dass man hier ein sehr klares Signal setzt, dass sich wirklich an den Grenzen jetzt etwas verändern wird. Der entscheidende Punkt ist, dass ja der neue Bundesinnenminister jetzt sehr deutlich gemacht hat, dass auch Asylsuchende, also Menschen, die um Asyl beantragen, zurückgewiesen werden können. Zwischen den Zeilen war auch sehr klar die Ansage, dass das auch passieren soll und die Bundespolizei jetzt tatsächlich auch mehr Grenzkontrollen durchführt und hier auch mehr Kräfte, wir hören von Bereitschaftspolizistinnen und Polizisten, an die Grenze dafür schickt.
Aber neben praktischen gibt es ja auch juristische Einwände. Wie weit lässt sich das Ganze überhaupt umsetzen?
Also es gibt ganz erhebliche rechtliche Zweifel, man muss das klar so sagen. Die Position der Bundesregierung war jetzt bis zum Regierungswechsel auch sehr eindeutig. Da verwies man auf geltendes EU-Recht, sagte Zurückweisungen von Asylsuchenden an der Grenze, das geht nicht. Das war die Position unter anderem des Bundesinnenministeriums, aber auch des Bundesjustizministeriums. Es gibt dazu auch Gerichtsentscheide. Und hier macht man jetzt tatsächlich eine Kehrtwende. CDU, CSU haben ja auch schon im Wahlkampf gesagt, dass sie das rechtlich für durchaus möglich sehen. Letztlich wird man hier sagen müssen, wird man schauen müssen, wie möglicherweise Gerichte entscheiden, aber rechtliche Fragen bleiben.
Wenn Merz gerade in Polen noch von einem schnellen grenzübergreifenden Bahnverkehr gesprochen hat, wie passt das damit zusammen, dass aber viele Auto- und Lkw-Pendler an der deutsch-polnischen oder anderen Grenzen dann vielleicht im Stau stehen?
Ja, das ist zumindest eine bisschen schizophrene Politik dahingehend, dass natürlich auch CDU, CSU, naja, letztlich für diesen freien Warenverkehr, freien Personenverkehr, Stichwort Schengen in Europa stehen, das auch immer wieder begrüßt haben. Dass man jetzt aber eine Situation hat, ja auch schon länger, dass es Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen gibt, zumindest stichprobenartig, dass die jetzt verschärft werden sollen. Und hier war es jetzt März schon auch als Europäer, glaube ich, wichtig, bei seinem ersten Antrittsbesuch hier deutlich zu machen, naja, dass man da weiter sich für einsetzen möchte. Wobei man klar sagen muss, die aktuelle Politik steht zumindest in gewissem Widerspruch dazu.
Dankeschön, Philipp Eckstein, NDR 2 Berlin. Seit gestern guckt die Welt wieder auf den wohl berühmtesten Schornstein. Im Vatikan ist gerade der zweite Durchgang bei der Wahl für einen neuen Papst gelaufen. Aus dem besagten Schornstein kam schwarzer Rauch, also kein Ergebnis. Der erste gestern, der Testlauf, war noch mehr so eine Art eben Testlauf, aber der hat länger gedauert als erwartet. Der zweite Wahlgang heute auch. Anna Giordano, NDR 2 Rom. Weiß man denn, woran das lag?
Es ist natürlich so, dass es so viele Kardinäle sind wie nie zuvor. Das heißt, 133 Kardinäle, wir haben jetzt vorhin auch mal gerechnet und überschlagen, wenn die jetzt alle eine Minute brauchen, um zu wählen, und das werden sie brauchen, weil sie nicht nur einfach ihren Zettel in die Urne schmeißen, sondern vorher auch noch so eine Art kleines Gebet sprechen, dann dauert alleine ein Wahlgang 2,5 Stunden. Dann gibt es vorab aber auch noch so ein allgemeines Gebet. Dann werden, wenn die Stimmzettel alle abgegeben wurden, die auch noch mal zweimal durchgezählt und auf einem roten Faden aufgefädelt und erst dann verbrannt. Also das dauert alles sehr, sehr lange. Und wir erklären uns damit, dass das gestern Abend so lange gedauert hat.
Spielt sich vielleicht alles noch ein? Wie weit war das? Aber vielleicht auch so eine Art Vorzeichen dafür, dass sich das insgesamt hinzieht.
Ja, darüber spekulieren gerade viele. Ich denke, dass es tatsächlich auch etwas länger dauern könnte, weil eben die Kardinäle zum großen Teil ja zum ersten Mal bei so einem Konklave dabei sind, weil sie aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt kommen und zum Teil sehr unterschiedliche Ansichten haben. Nicht nur kirchenpolitisch, sondern auch kulturell. Und da wird es eine Weile dauern, bis sie sich da auf einen Kandidaten einigen können, zumal es ja auch immer wieder Wahlgänge gibt, wo sich dann vielleicht jemand dann schon abzeichnet und dann aber sie nochmal neu schauen müssen, ob es jetzt derjenige auch werden soll.
Um darauf nochmal zurückzukommen, welche Lager gibt es und haben die sich überhaupt schon organisieren und formieren können?
Also ich denke ein bisschen schon, denn es gab ja in den vergangenen Tagen schon das sogenannte Vorkonklave. Da haben sich die Kardinäle ein- bzw. auch teils zweimal täglich zu also einer Generalversammlung getroffen, haben dort auch Vorträge gehalten voreinander und da konnte man schon so ein bisschen sich ein Bild machen. Aber letztendlich ist es dann eben so, dass dieses Konklave, wenn es denn wirklich begonnen hat, auch nochmal so eine ganz eigene Dynamik aufnimmt, dass dann auch erst klar wird, wer stimmt denn eigentlich für wen und wer kann die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Und erst dann, deshalb braucht es ja auch so viele Wahlgänge, wird so ein bisschen sich herauskristallisieren, wer es denn am Ende werden wird.
Danke, Anna Giordano in Rom.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.